Vertrauen zu mir selbst verloren. Und durch diesen Sport, den man ja wirklich intensiv betreibt, also das ist jetzt nicht ein Training, wo man sagt, ach, die Frauen, die machen das mal nur eben bei. Nein, wir haben genau solche Trainingseinheiten wie jede andere Drachenbootsparte auch. Und das hat so gut getan, dass man durch das Paddeln und die Kraftsporteinheiten seinen Körper wieder neu einzuschätzen lernte und wieder Vertrauen zu sich gewann.
Seid ihr wirklich durch den Brustkrebs auf das Paddeln gekommen oder hattet ihr vorher schon mal irgendwas mit Paddeln zu tun?
Also ich hatte vorher mit dem Wassersport überhaupt nichts zu tun und ich wäre auch, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, irgendwie damit anzufangen. Also das habe ich dadurch einfach kennengelernt und auch lieben gelernt.
Ich erst recht nicht. bis zum 65. Lebensjahr war ich völlig unsportlich. Mit 66 habe ich das erste Mal in einem Boot gesessen, habe nicht mal geglaubt, dass ich da heil reinkomme, ohne über die Reling zu gehen. Also da mussten die Frauen mir erstmal helfen. Aber inzwischen, da gewinnt man wirklich dann auch das Vertrauen zum eigenen Gleichgewicht. Das haut hin und das macht mir immer noch Spaß.
Irgendwie ist ja der Körper schon auch beschäftigt wahrscheinlich dann mit dieser Krankheit und folglich vielleicht auch gar nicht so krass leistungsfähig, wie er vielleicht davor gewesen ist. Wie ist diese Drachenbootmannschaft organisiert? Also geht es da in irgendeiner Art und Weise um Leistung oder geht es einfach nur darum, im Boot gemeinsam zu sitzen und mal zu schauen, wie weit man kommt?
Also in erster Linie ist es erstmal wichtig, dass man in einer Gemeinschaft zusammenkommt und der Sport ist schon wichtig, auch die Leistung, aber erstmal, wenn man in das Team reinkommt, also war es bei mir, ich war noch mitten in der Therapie, ich wusste noch gar nicht, wie schlimm wird das überhaupt alles, aber ich bin zum ersten Training gekommen, saß erst ganz hinten im Boot, habe ein bisschen mitgepaddelt, wenn ich dann nicht mehr konnte, habe ich das Paddel rausgenommen, die anderen haben für mich mit weitergepaddelt, also das war einfach ganz locker und leicht alles und je mehr man trainiert hat und je mehr man mit der Therapie weiter fortgeschritten war, hatte man ja auch wieder mehr Kraft und hat immer mehr geschafft und war dadurch ja auch stolz, dass man immer wieder oder dass man besser wurde. Also eigentlich, ich würde sagen, ganz oben steht die Gemeinschaft, die coole pinke Truppe und dann kommt danach die sportliche Seite. Und da gibt es bei uns auch zwei Kategorien. Entweder man möchte ein bisschen mehr Leistungssport machen, dann haben wir einen extra Trainingstag noch oder man macht das wirklich so zum Ausgleich.
Interessant ist ja schon auch, dass ihr es dann trotz gering oder vielleicht jetzt nicht so, obwohl eben euer Leistungsanspruch jetzt nicht so krass im Vordergrund stand, dass ihr es aber dann ja trotzdem auch so weit geschafft habt, also euch bis zur Europameisterschaft qualifiziert habt. Das war dann einfach, weil ihr in eurer Gruppe dann so eine Dynamik entwickelt habt, dass ihr so richtig Lust darauf hattet oder wie kam es dazu?
Dafür gibt es einen Namen, Yvonne, das ist unsere Trainerin. Ja, also diese Frau, die hat die Dynamik in uns geweckt. Wir haben natürlich auch am Anfang gedacht, also Paddeln machen wir einfach nur so ein bisschen als Ausgleich und um in einer netten Gemeinschaft zusammen zu sein, ein bisschen Sport zu machen. Und dann hat sie irgendwann bei einem Training gesagt, also ich erkenne doch Potenzial in diesem Team. Und damit hat sie unseren Ehrgeiz geweckt und dadurch sind wir also wirklich, man kann wirklich sagen, zu athletischen Sportlerinnen geworden. Und wie gesagt, alles freiwillig. Wenn eine Frau sagt, nein, das ist mir zu stressig mit all den Trainingseinheiten, dann muss sie da nicht mitmachen in unserem Team. Aber wenn man Ja gesagt hat zu so einem Wettstreit wie einer Europameisterschaft, dann wird auch Disziplin verlangt und wirklich sportlicher Ehrgeiz.
Ich habe ja bisher nur den Trailer gesehen, deswegen kann ich mich jetzt inhaltlich nur auf den Trailer beziehen. Da wird aber ja ein Zitat daraus gezeigt, wo gesagt wird, dass man nach dieser Krankheit nicht mehr der gleiche Mensch ist wie vorher. Vielleicht könnt ihr ein paar Stichpunkte nennen, inwiefern das für euer Leben zutrifft. Also was hat sich für euch durch diese Krankheit oder vielleicht auch durch das Paddeln dann verändert? Ihr meintet ja gerade schon, ihr habt irgendwie Vertrauen zurückgewonnen in diesen Körper. Könnt ihr auch noch ein paar andere Sachen benennen, die sich für euch einfach nachher anders angefühlt haben als vorher?
Ja, dass man einfach anfängt, über sein Leben auch nachzudenken und auch das wieder neu zu ordnen und nur noch oder versuchen, Dinge zu machen, die einem gut tun und das, was einem nicht so gut tut, auch dann beiseite zu legen. Also Conny sagt das immer ganz, ganz schön, man lernt wieder bewusster zu leben und ich finde, dass das sagt schon alles.
Ja, ich nenne immer gerne kleine Beispiele, also um zu zeigen, dass man früher einfach wohl auch gelebt, aber einfach nur gelebt hat und jetzt lebt man so intensiv, so weil man filigraner spürt. Also mir geht es so, dass ich die Natur ganz anders beobachte als vorher und Freude daran habe, Schmetterlinge flattern zu sehen oder Singvögel singen zu hören. Das sind alles Dinge, die habe ich ja früher wahrgenommen, aber nicht verinnerlicht. Und jetzt kann ich das verinnerlichen und das Leben genießen.
Der Dokumentarfilm geht an sich ja sehr nah oder beziehungsweise ist es auch ein bisschen die spezielle Form des Dokumentarfilms, dass er halt sehr nah an die Menschen ranzoomt und sie ja schon auch über einen langen Zeitraum begleitet. Im Trailer wird zum Beispiel eine Szene gezeigt, wo ihr auch zum Arzt begleitet wurdet. Wie hat sich das für euch angefühlt, so nah jemanden von außen mit einer Kamera an sich heranzulassen?
Es war natürlich erstmal ein sehr ungewohntes Gefühl. Ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt jetzt, wie das so ist mit Kamera. Aber ich muss sagen, wir haben ein ganz tolles Filmteam gehabt, einen ganz tollen Kameramann, Mika, dass ich eigentlich gar nicht gespürt hatte oder gemerkt hatte, dass überhaupt noch jemand mit in dem Raum ist. Also ich konnte mich wirklich auf diese Untersuchung nur konzentrieren. Und das kann man vielleicht auch sehen in dieser Szene. Ich war ja schon sehr angespannt, weil man weiß ja nie, was der Arzt findet oder hoffentlich dann nicht findet. Und deshalb fiel mir das doch gar nicht so schwer, mich dabei filmen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lag einfach an dem tollen Filmteam.
Wie war es für dich?
Also ich hatte auch überhaupt kein Problem, weil dieses junge Filmteam gehörte dann ganz schnell zu unserem Team. Also wir waren alle zusammen ein Team geworden und die hatten ganz schnell mein Vertrauen. Ein bisschen problematischer war das am Anfang erst für meinen Mann. Also der war ja nicht von Anfang an dabei und dann kam sie auf einmal zu uns in die Wohnung und das war für ihn schon nicht so einfach, aber der hat das so schnell ganz souverän gemeistert. Wir haben gesagt, du tust jetzt so, als wenn keiner hier ist und dann hat er das auch hingekriegt und er kommt in dem Film so rüber, wie er wirklich ist.
Und würdet ihr rückblickend jetzt auch sagen, dass der Film für euch auch irgendwie eine Bedeutung gewonnen hat? Jetzt auch vielleicht mit dieser Kinotour, den ganzen Gesprächen mit den Menschen, die ihr jetzt wahrscheinlich auch schon in den Vorstellungen kennengelernt habt?
Also dieser Film bedeutet mir richtig, richtig viel. Und ich genieße jede Veranstaltung, die wir abends haben, auch die ganzen tollen Gespräche, die wir danach führen. Und man merkt, dass man wirklich nicht alleine ist. Und wir hatten das auch gestern gehabt in Tübingen, dass die Frauen, die selber auch betroffen sind, auch sehr offen dann mit uns drüber reden. Und dann ist es auch mal so, dass man ein paar Tränchen kullern und man nimmt sich einfach in den Arm, wo man sich gar nicht kennt eigentlich. Also das gibt mir sehr, sehr viel und auch das Gefühl, das war gut, dass wir Ja gesagt haben. Das war gut, dass wir diesen Film doch irgendwie durchgeboxt haben und dass wir doch so viele erreichen können.
Ja, also ich war erstmal total baff, als ich merkte, was aus diesem Film geworden ist und dass der so eine tolle Resonanz findet beim Publikum. Das war für mich also was ganz Besonderes und wir haben die Möglichkeit, auf diesen Sport aufmerksam zu machen. Wir haben die Möglichkeit, auf die Kategorie, unsere Kategorie aufmerksam zu machen. Und das ist jeden Abend wieder neu ein wirklich schönes Gefühl.
Vielleicht darf ich noch kurz was ergänzen. Klar. Was uns natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir auf die Vorsorge aufmerksam machen, dass man immer zur Vorsorge geht, dass man dort keine Angst vor hat. Und dann, wenn der Krebs früh erkannt wird, dass man dann auch einfach die Chance hat, wieder gesund zu werden.
Du meintest gerade ja schon im Vorgespräch, dass du immer gar nicht so viel zu Wort kommst als Filmemacherin, weil alle immer Fragen an die Leute stellen, die begleitet wurden. Wie nimmst du denn auch so in der Retrospektive oder jetzt mitten im Prozess der Kinotour, wie nimmst du das wahr? Wie wird der Film aufgenommen?
Das ist für mich unfassbar bereichernd und ich bin super, super dankbar, weil man geht ja rein in so ein Projekt und man kann sich alles ausmalen, aber wie es am Ende wird, weiß man ja nicht. Das ist ja auch irgendwo so ein Risikofaktor, ob man es dann schafft, den auch so hochwertig zu produzieren, dass er dann auch so Leute irgendwie mitreißen kann. Es ist ja nicht nur die Geschichte. Die Geschichte ist natürlich das, was den Film ausmacht, aber es ist natürlich auch irgendwie Musik und es ist die Schnittfassung und es sind so viele kleine Rädchen irgendwie, die dazu führen, dass der Film jetzt so ist, wie er ist. Und wenn man dann das auf einer großen Leinwand sieht und in dem Kinosaal ist, wo Leute lachen und weinen und bangen und irgendwie alle Emotionen so abrufen irgendwie, dann ist das ein Riesengeschenk. Und ich habe gehofft, dass es so wird, aber ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass es dieses Ausmaß irgendwie bekommt. Und das bin ich einfach total stolz auf unser Team und auf die Leistung, die wir gebracht haben, weil ich glaube, so wie ihr dann diese Paddelleistung irgendwie am Start habt, so, oder wie die Pinkies dann, Küstenpinkies, diese Paddelleistung irgendwie bringen, so müssen wir dann natürlich auch zusehen, dass das in der Produktion dann gut zusammenkommt. Und ich glaube, das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und ich bin stolz auf die Gesamtleistung und extrem dankbar für jede Resonanz. Und auch, dass die Resonanz jetzt so positiv ist, ne? Es gab bis jetzt, ich glaube, es gab eine Kritik, die so ein bisschen, ja, weil wir halt jetzt nicht so der klassische Doc-Film irgendwie sind. Wir sind ein bisschen poppiger, wir sind ein bisschen schneller. Der Film ist hat ein bisschen mehr Zug so. Und da kam jetzt schon eine Resonanz, also aus einem Zeitungsbeitrag, Filmstarts, glaube ich, dass dem Film die großen Emotionen fehlen und die großen Bilder. Und da fragen wir uns so, hä? Also das ist doch alles da. Es ist alles da und es ist halt immer noch eine Doku und es ist nicht geskriptet. Und nein, es ist wirklich völlig atemberaubend. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können und es übertrifft jede Vorstellung von dem, was ich anfangs gedacht hatte, ja.
Mich hat noch sehr interessiert, weil ich hatte ja schon vorab Mary auch ein Interview geführt darüber, worum es eigentlich neben Brustkrebs und dem Pink Paddling in diesem Film noch geht. Und was ich sehr spannend fand, war ein Teil von Marys Antwort, nämlich dass Leute betroffen sind, also eben Frauen betroffen sind, die ja schon auch sehr in einer Rolle drin sind, wo sie dann zum Beispiel viel Care-Arbeit übernehmen, sich sehr viel kümmern um Haushalt und Kinder und vielleicht auch ihre Männer. Und irgendwann, wenn man dann Brustkrebs hat oder diese Diagnose eben bekommt, gibt es ja dann diesen Punkt, wo man vielleicht viele Dinge einfach so nicht mehr tun kann, wie man es eben vorher konnte. Und dadurch sich ja dann auch vielleicht die Verhältnisse ein bisschen verschieben. Könnt ihr was dazu sagen, wie ihr das in eurem Prozess der Krankheit wahrgenommen habt? Also was ist passiert, als ihr nicht mehr konntet? Was ist dann für eine Dynamik in euren Familien entstanden?
Also ich muss sagen, bei mir war das so, also mein Mann, der hat mich schon immer unterstützt, weil ich war ja selbstständig und ich war immer schon viel unterwegs, habe immer viel gearbeitet vorher, so dass er mich schon immer irgendwie unterstützt hat. Dann bin ich krank geworden und er war trotzdem noch an meiner Seite und hat mich unterstützt und ich konnte wieder gesund werden. Also es hat sich bei mir in dem Sinne nicht viel geändert, weil wir gar nicht so ein klassisches Rollenverteilung hatten, sondern bei uns war das schon immer alles ein bisschen entspannter und auch gleichberechtigt irgendwie.
Also bei uns hat sich das eigentlich entwickelt. Mein Mann hat also, als ich die Diagnose bekam, war er erstmal geschockt, er ist ja auch wesentlich älter als ich. Und dann hat er mir aber den Rücken freigehalten und hat mich dadurch gestärkt, dass er mich dann begleitet hat zu Untersuchungen und hat mir gezeigt, ich bin bei dir, wir stehen das gemeinsam durch. Dann kam der Sport, da hat er gesagt, naja, geh du mal ruhig ein bisschen rudern. Er sagt bis zum heutigen Tag noch immer, gehst du wieder rudern, obwohl es paddeln heißt. Das ist ein großer Unterschied. Aber durch die EM natürlich, hat er natürlich auch dazu ein anderes Verhältnis gefunden. Und dann kam noch das Filmprojekt dazu und jetzt ist er stolz wie Bolle.
Genau, jetzt möchte ich doch nochmal was ergänzen. Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Also mein Mann, der war auch für mich da und hat mich unterstützt bei den ganzen Terminen und sowas alles. Bei mir war nur das Problem, dass es in der Corona-Zeit war und dass ich alles alleine irgendwie schaffen musste, weil er durfte nicht mit ins Krankenhaus, er durfte nicht zu den ganzen Untersuchungen. Und aber trotzdem hat er mir den Rücken gestärkt und ist immer für mich da gewesen und auch noch heute. Also, ja.
Was erhofft ihr euch denn davon, was die Leute aus diesem Film mitnehmen, wenn sie ihn geschaut haben?
Also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Frauen erreichen, dass sie halt Mut haben, immer zu den Krebsvorsorgeuntersuchungen zu gehen und dass sie, wenn sie eine Diagnose, Brustkrebsdiagnose bekommen, dass sie nicht daran verzweifeln, dass sie den Mut haben, offen auch darüber zu reden, dass wir das Thema aus der Tabuzone rausholen und sie einfach positiv auch in ihre Zukunft gucken und dann haben sie auch gute Chancen, wieder gesund zu werden.
Ja, und zusätzlich nochmal, was möglich ist. Also, dass man bis dahin eigentlich gar nicht an Sport oder sowas gedacht hat und dann auf einmal wirklich zu einem Sportfreak wird und einem Sport nachgeht, den man sich vorher gar nicht, von dem man nicht mal was gehört hatte. Und dann zu sehen, wozu der Körper fähig ist, welche Leistungen er bringen kann und von Mal zu Mal spürt man, dass man gesünder wird. Gesünder, als man vielleicht sogar vor der Diagnose gewesen ist. Und das ist schon was ganz Tolles. Und da möchten wir auch mutig darauf hinweisen, geht rein in irgendeinen Sport, der euch gut tut. Und am besten Drachenbootsport.
Vielleicht erstmal als Einstiegsfrage an dich, weil du ja den Film auch mitproduziert hast. Wie bist du überhaupt an die Geschichte der Küstenpinkies gekommen, die du ja eben auch im Film begleitet hast? Wie sah da auch eine erste Kontaktaufnahme aus? Wie war so der Prozess des In-Kontakt-Kommens?
Genau, die Geschichte ist mir quasi in der Innenstadt meiner Heimat, meiner Heimatstadt über den Weg gelaufen. Und zwar habe ich eine Support-Paddlerin getroffen, die eigentlich die Mutter von einem sehr guten Freund von mir ist. Und Marlies berichtete mir damals davon, dass die Küstenpinkies sich für die WM damals qualifiziert hatten. Also es geht ja ums Drachenbootfahren. Und die Weltmeisterschaft war in Sarasota in Florida. Und das war für mich so eine krasse Geschichte in sich. So ein Team aus Wilhelmshaven qualifiziert sich für einen Wettkampf in Übersee. Und relativ schnell war dann für mich irgendwie klar, dass das dann auch ein Stoff ist, den ich gerne umsetzen wollen würde und zwar außerhalb dieses Kurzfilmrahmens, weil bis dato hatte ich immer nur Kurzfilme gemacht und wollte dann sozusagen mein Langfilmdebüt angehen und dachte, das ist ein Stoff, der das auf jeden Fall hergibt. Und die Kontaktaufnahme lief dann erstmal über Marlies und relativ schnell habe ich dann auch mit Chiara telefoniert, mit der Regisseurin und da war auch relativ schnell klar, dass sie Interesse daran hatte, mit mir diesen Film zu machen. Dann haben wir Kontakt bekommen zu Yvonne, zur Trainerin, und dann ging das so in so WhatsApp-Gruppen bei euch so seinen Gang. Genau, und früher oder später hat sich dann so rauskristallisiert, dass Conny und Jasmin unsere Protagonistinnen werden. Und damit hatten wir auf jeden Fall großes Glück.
Ihr habt ja wahrscheinlich einfach irgendwie euer Ding gemacht und habt gepaddelt und dann kommt da plötzlich jemand auf einen zu und sagt so, hey, ich hätte voll Lust, euch irgendwie zu begleiten. Wie war das denn für euch, dieses In-Kontakt-Kommen?
Das war total spannend. Wir wurden ja angefragt, wir haben erst so ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe auch erstmal mit meiner Familie gesprochen, mit meinem Mann und meiner Tochter, wäre das überhaupt in Ordnung, wenn ich irgendwie in so einem Film mitspiele oder in so einem Kurzbericht, weil wir wurden ja erst so 10 Minuten, 15 Minuten, länger sollte das Ganze ja gar nicht sein, angefragt. Und ja, und dann hab ich mich dafür entschlossen und bin total glücklich, dass ich ja gesagt habe.
Und für dich?
Ja, es war ja das Jahr, wir waren ja zur Weltmeisterschaft, konnten wir nicht, weil wir uns das ja finanziell nicht leisten konnten. Und dann waren wir eben ein Jahr später in vollen Trainingseinheiten für die Europameisterschaft. Und dann hat man sich schon überlegt, kriegt man das jetzt alles zeitlich noch hin, diese vielen Trainingseinheiten, weil das ja wirklich ein Sport ist, für den man viel Kraft aufwenden muss und Kraft erstmal aufbauen muss und dann Filmarbeiten noch nebenbei, aber ich habe dann auch mit meinem Mann gesprochen und dann, weil wir eben dachten, das wird doch nur ein Kurzfilm, haben wir natürlich gerne Ja gesagt, haben gesagt, das machen wir gerne natürlich, waren ja nette Leute.
Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wie viel Filmmaterial am Ende zusammengekommen ist und auch wie viele Tage ihr gemeinsam unterwegs wart. Wie lange, über welche Zeiträume sprechen wir hier?
Also die Dreharbeiten haben angefangen im Mai 2023 und waren beendet im Oktober 2023, also so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr. Dazu muss man sagen, wir hatten in Anführungszeichen nur 16 Drehtage, was halt auch einfach dem geschuldet war, dass wir nebenbei entweder Vollzeit gearbeitet haben oder Vollzeit studiert haben und das halt jetzt kein so vorausbezahltes Projekt gewesen ist. Ne? Wir haben es ja versucht, irgendwie bei Sendern anzubieten und es hat nicht so gut geklappt. Dann wäre das einfach ein bezahlter Job gewesen und man hätte es einfach machen können, wie man sich das so vorstellt. Und so mussten wir mit unseren Ressourcen ziemlich stark haushalten. Dementsprechend waren wir dann gar nicht so super lange miteinander unterwegs. Aber natürlich dann, wenn nicht gedreht wurde oder zum Beispiel auf dem Weg nach Ravenna, wenn man dann im Bus sitzt, dann filmt man ja nicht irgendwie 12 Stunden durch, sondern dann werden bestimmte Momente sich rausgesucht oder guck mal, da ist gerade dieser Sonnenaufgang, der ist total schön, nimm den doch mal eben mit und so. Und wir haben nie nachgezählt, aber ich glaube, irgendwas zwischen 90 und 110 Stunden Film werden es doch gewesen sein, ja. Ja.
Das ist viel.
Vielleicht für die Leute, die sich unter Pink Paddling jetzt noch nicht so viel vorstellen können, darum geht es ja in dem Film. Also es geht darum, dass brustkrebsbetroffene Personen sich zusammenschließen und gemeinsam diesen Sport machen. Wie sind eure persönlichen Erfahrungen mit Pink Paddling? Inwiefern hat es euch auch empowert und irgendwie geholfen, mit anderen Betroffenen Sport zu machen?
Für mich war das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment, dass ich die Küstenpinkies kennengelernt habe, weil bei mir, als ich die Diagnose bekommen hatte, wollte ich erst gar nicht, dass die Leute das wissen, dass ich am Brustkrebs erkrankt bin und habe, wie gesagt, durch die Küstenpinkies den Mut gekriegt, offen darüber zu sprechen und alle, die auch damit im Team sind, beim ersten Training und sowas, die haben mich da alle super lieb aufgenommen. Ich habe mich gleich wohlgefühlt und wir haben überhaupt nicht über Brustkrebs gesprochen, sondern haben einfach cool Sport gemacht. Und auch der Drachenbootsport an sich ist einfach eine ganz, ganz tolle Sportart. Wenn man vom Steg sich wegschubst und dann losfängt zu paddeln, dann kriegt man so eine gewisse Freiheit und das ist unheimlich schön. Also, und wie gesagt, für mich waren dann die anderen, die im Team waren, schon so als Vorbilder. Mensch, ihr seid alle wieder gesund geworden, euch geht's gut. Also es ist doch alles gar nicht so schlimm.
Ja, ähnlich ging es mir auch. Also der Drachenbootsport an sich ist ja ein ganz toller Sport. Und nach so einer Diagnose, also ich habe das so empfunden, ich hatte erstmal Vertrauen zu mir selbst verloren. Und durch diesen Sport, den man ja wirklich intensiv betreibt, also das ist jetzt nicht ein Training, wo man sagt, ach, die Frauen, die machen das mal nur eben bei. Nein, wir haben genau solche Trainingseinheiten wie jede andere Drachenbootsparte auch. Und das hat so gut getan, dass man durch das Paddeln und die Kraftsporteinheiten seinen Körper wieder neu einzuschätzen lernte und wieder Vertrauen zu sich gewann.
Seid ihr wirklich durch den Brustkrebs auf das Paddeln gekommen oder hattet ihr vorher schon mal irgendwas mit Paddeln zu tun?
Also ich hatte vorher mit dem Wassersport überhaupt nichts zu tun und ich wäre auch, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, irgendwie damit anzufangen. Also das habe ich dadurch einfach kennengelernt und auch lieben gelernt.
Ich erst recht nicht. bis zum 65. Lebensjahr war ich völlig unsportlich. Mit 66 habe ich das erste Mal in einem Boot gesessen, habe nicht mal geglaubt, dass ich da heil reinkomme, ohne über die Reling zu gehen. Also da mussten die Frauen mir erstmal helfen, aber inzwischen, da gewinnt man wirklich dann auch das Vertrauen zum eigenen Gleichgewicht. Das haut hin und das macht mir immer noch Spaß.
Irgendwie ist ja der Körper schon auch beschäftigt wahrscheinlich dann mit dieser Krankheit und folglich vielleicht auch gar nicht so krass leistungsfähig, wie er vielleicht davor gewesen ist. Wie ist diese Drachenbootmannschaft organisiert? Also geht es da in irgendeiner Art und Weise um Leistung oder geht es einfach nur darum, im Boot gemeinsam zu sitzen und mal zu schauen, wie weit man kommt?
Also in erster Linie ist es erstmal wichtig, dass man in einer Gemeinschaft zusammenkommt und der Sport ist schon wichtig, auch die Leistung, aber erstmal, wenn man in das Team reinkommt, also so war es bei mir, ich war noch mitten in der Therapie, ich wusste noch gar nicht, wie schlimm wird das überhaupt alles, aber ich bin zum ersten Training gekommen, saß erst ganz hinten im Boot, habe ein bisschen mitgepaddelt, wenn ich dann nicht mehr konnte, habe ich das Paddel rausgenommen, die anderen haben für mich mit weitergepaddelt, also das war einfach ganz locker und leicht alles und je mehr man trainiert hat und je mehr man mit der Therapie weiter fortgeschritten war, hatte man ja auch wieder mehr Kraft und hat immer mehr geschafft und war dadurch ja auch stolz, dass man immer wieder oder dass man besser wurde. Also eigentlich, ich würde sagen, ganz oben steht die Gemeinschaft, die coole pinke Truppe und dann kommt danach die sportliche Seite Und da gibt es bei uns auch zwei Kategorien. Entweder man möchte ein bisschen mehr Leistungssport machen, dann haben wir einen extra Trainingstag noch, oder man macht das wirklich so zum Ausgleich.
Interessant ist ja schon auch, dass ihr es dann trotz gering oder vielleicht jetzt nicht so, obwohl eben euer Leistungsanspruch jetzt nicht so krass im Vordergrund stand, dass ihr es aber dann ja trotzdem auch so weit geschafft habt, also euch bis zur Europameisterschaft qualifiziert habt. Das war dann einfach, weil ihr in eurer Gruppe dann so eine Dynamik entwickelt habt, dass ihr so richtig Lust darauf hattet, oder wie kam es dazu?
Dafür gibt es einen Namen, Yvonne. Das ist unsere Trainerin, ja. Also diese Frau, die hat die Dynamik in uns geweckt. Wir haben natürlich auch am Anfang gedacht, also Paddeln machen wir einfach nur so ein bisschen als Ausgleich und um in einer netten Gemeinschaft zusammen zu sein, ein bisschen Sport zu machen. Und dann hat sie irgendwann bei einem Training gesagt, also ich erkenne doch Potenzial in diesem Team. Und damit hat sie unseren Ehrgeiz geweckt. Und dadurch sind wir also wirklich, man kann wirklich sagen, zu athletischen Sportlerinnen geworden. Und wie gesagt, alles freiwillig. Wenn eine Frau sagt, nein, das ist mir zu stressig mit all den Trainingseinheiten, dann muss sie da nicht mitmachen in unserem Team. Aber wenn man Ja gesagt hat zu so einem Wettstreit wie einer Europameisterschaft, dann wird auch Disziplin verlangt und wirklich sportlicher Ehrgeiz.
Ich habe ja bisher nur den Trailer gesehen, deswegen kann ich mich jetzt inhaltlich nur auf den Trailer beziehen. Da wird aber ja ein Zitat daraus gezeigt, wo gesagt wird, dass man nach dieser Krankheit nicht mehr der gleiche Mensch ist wie vorher. Vielleicht könnt ihr ein paar Stichpunkte nennen, inwiefern das für euer Leben zutrifft. Also was hat sich für euch durch diese Krankheit oder vielleicht auch durch das Paddeln dann verändert? Ihr meintet ja gerade schon, ihr habt irgendwie Vertrauen zurückgewonnen in diesen Körper. Könnt ihr auch noch ein paar andere Sachen benennen, die sich für euch einfach nachher anders angefühlt haben als vorher?
Ja, dass man einfach anfängt, über sein Leben auch nachzudenken und auch das wieder neu zu ordnen und nur noch oder versuchen, Dinge zu machen, die einem gut tun und das, was einem nicht so gut tut, auch dann beiseite zu legen. Also Conny sagt das immer ganz, ganz schön, man lernt wieder bewusster zu leben und ich finde, dass das sagt schon alles.
Ja, ich nenne immer gerne kleine Beispiele, also um zu zeigen, dass man früher einfach wohl auch gelebt, aber einfach nur gelebt hat. Und jetzt lebt man so intensiv, so weil man filigraner spürt. Also mir geht es so, dass ich die Natur ganz anders beobachte als vorher und Freude daran habe, Schmetterlinge flattern zu sehen oder Singvögel singen zu hören. Das sind alles Dinge, die habe ich ja früher wahrgenommen, aber nicht verinnerlicht. Und jetzt kann ich das verinnerlichen und das Leben genießen.
Der Dokumentarfilm geht an sich ja sehr nah oder beziehungsweise ist es auch ein bisschen die spezielle Form des Dokumentarfilms, dass er halt sehr nah an die Menschen ranzoomt und sie ja schon auch über einen langen Zeitraum begleitet. Im Trailer wird zum Beispiel eine Szene gezeigt, wo ihr auch zum Arzt begleitet wurdet. Wie hat sich das für euch angefühlt, so nah jemanden von außen mit einer Kamera an sich heranzulassen?
Es war natürlich erstmal ein sehr ungewohntes Gefühl. Ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt jetzt, wie das so ist mit Kamera. Aber ich muss sagen, wir haben ein ganz tolles Filmteam gehabt, einen ganz tollen Kameramann, Mika, dass ich eigentlich gar nicht gespürt hatte oder gemerkt hatte, dass überhaupt noch jemand mit in dem Raum ist. Also ich konnte mich wirklich auf diese Untersuchung nur konzentrieren. Und das kann man vielleicht auch sehen in dieser Szene. Ich war ja schon sehr angespannt, weil man weiß ja nie, was der Arzt findet oder hoffentlich dann nicht findet. Und deshalb fiel mir das doch gar nicht so schwer, mich dabei filmen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lag einfach an dem tollen Filmteam.
Wie war es für dich?
Also ich hatte auch überhaupt kein Problem, weil dieses junge Filmteam gehörte dann ganz schnell zu unserem Team. Also wir waren alle zusammen ein Team geworden und die hatten ganz schnell mein Vertrauen. Ein bisschen problematischer war das am Anfang erst für meinen Mann. Also der war ja nicht von Anfang an dabei und dann kam sie auf einmal zu uns in die Wohnung und das war für ihn schon nicht so einfach, aber der hat das so schnell ganz souverän gemeistert. Wir haben gesagt, du tust jetzt so, als wenn keiner hier ist, und dann hat er das auch hingekriegt und er kommt in dem Film so rüber, wie er wirklich ist.
Und würdet ihr rückblickend jetzt auch sagen, dass der Film für euch auch irgendwie eine Bedeutung gewonnen hat? Jetzt auch vielleicht mit dieser Kinotour, den ganzen Gesprächen mit den Menschen, die ihr jetzt wahrscheinlich auch schon in den Vorstellungen kennengelernt habt.
Also dieser Film bedeutet mir richtig, richtig viel und ich genieße jede Veranstaltung, die wir abends haben, auch die ganzen tollen Gespräche, die wir danach führen. Und man merkt, dass man wirklich nicht alleine ist. Und wir hatten das auch gestern gehabt in Tübingen, dass die Frauen, die selber auch betroffen sind, auch sehr offen dann mit uns drüber reden. Und dann ist es auch mal so, dass man ein paar Tränchen kullern und man nimmt sich einfach in den Arm, wo man sich gar nicht kennt eigentlich. Also das gibt mir sehr, sehr viel und auch das Gefühl, das war gut, dass wir Ja gesagt haben. Das war gut, dass wir diesen Film doch irgendwie durchgeboxt haben und dass wir doch so viele erreichen können.
Ja, also ich war erstmal total baff, als ich merkte, was aus diesem Film geworden ist und dass der so eine tolle Resonanz findet beim Publikum. Das war für mich also was ganz Besonderes und wir haben die Möglichkeit, auf diesen Sport aufmerksam zu machen. Wir haben die Möglichkeit, auf die Kategorie, unsere Kategorie aufmerksam zu machen. Und das ist jeden Abend wieder neu ein wirklich schönes Gefühl.
Vielleicht darf ich noch kurz was ergänzen. Klar. Was uns natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir auf die Vorsorge aufmerksam machen, dass man immer zur Vorsorge geht, dass man dort keine Angst vor hat. Und dann, wenn der Krebs früh erkannt wird, dass man dann auch einfach die Chance hat, wieder gesund zu werden.
Du meintest gerade ja schon im Vorgespräch, dass du immer gar nicht so viel zu Wort kommst als Filmemacherin, weil alle immer Fragen an die Leute stellen, die begleitet wurden. Wie nimmst du denn auch so in der Retrospektive oder jetzt mitten im Prozess der Kinotour, wie nimmst du das wahr? Wie wird der Film aufgenommen?
Das ist für mich unfassbar bereichernd und ich bin super, super dankbar, weil man geht ja rein in so ein Projekt und man kann sich alles ausmalen, aber wie es am Ende wird, weiß man ja nicht. Das ist ja auch irgendwo so ein Risikofaktor, ob man das dann schafft, den auch so hochwertig zu produzieren, dass er dann auch so Leute irgendwie mitreißen kann. Das ist ja nicht nur die Geschichte. Die Geschichte ist natürlich das, was den Film ausmacht, aber es ist natürlich auch irgendwie Musik und es ist die Schnittfassung und es sind so viele kleine Rädchen irgendwie, die dazu führen, dass der Film jetzt so ist, wie er ist. Und wenn man dann das auf einer großen Leinwand sieht und in dem Kinosaal ist, wo Leute lachen und weinen und bangen und irgendwie alle Emotionen so abrufen irgendwie, dann ist das ein Riesengeschenk. Und ich habe gehofft, dass es so wird, aber ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass es dieses Ausmaß irgendwie bekommt. Und das bin ich einfach total stolz auf unser Team und auf die Leistung, die wir gebracht haben, weil ich glaube, so wie ihr dann diese Paddelleistung irgendwie am Start habt, so, oder wie die Pinkies dann, Küstenpinkies, diese Paddelleistung irgendwie bringen, so müssen wir dann natürlich auch zusehen, dass das in der Produktion dann gut zusammenkommt. Und ich glaube, das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen und ich bin stolz auf die Gesamtleistung und extrem dankbar für jede Resonanz und auch, dass die Resonanz jetzt so positiv ist. Ne? Es gab bis jetzt, ich glaube, es gab eine Kritik, die so ein bisschen, ja, weil wir halt jetzt nicht so der klassische Doc-Film irgendwie sind. Wir sind ein bisschen poppiger, wir sind ein bisschen schneller, der Film ist hat ein bisschen mehr Zug so. Und da kam jetzt schon eine Resonanz, also aus einem Zeitungsbeitrag, Filmstarts, glaube ich, dass dem Film die großen Emotionen fehlen und die großen Bilder. Und da fragen wir uns so, hä? Also das ist doch alles da. Es ist alles da und es ist halt immer noch eine Doku und es ist nicht geskriptet. Und nein, es ist wirklich völlig atemberaubend. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können und es übertrifft jede Vorstellung von dem, was ich anfangs gedacht hatte, ja.
Mich hat noch sehr interessiert, weil ich hatte ja schon vorab Mary auch ein Interview geführt darüber, worum es eigentlich neben Brustkrebs und dem Pink Paddling in diesem Film noch geht. Und was ich sehr spannend fand, war ein Teil von Marys Antwort, nämlich dass Leute betroffen sind, also eben Frauen betroffen sind, die ja schon auch sehr in einer Rolle drin sind, wo sie dann zum Beispiel viel Care-Arbeit übernehmen, sich sehr viel kümmern um Haushalt und Kinder und vielleicht auch ihre Männer. Und irgendwann, wenn man dann Brustkrebs hat oder diese Diagnose eben bekommt, gibt es ja dann diesen Punkt, wo man vielleicht viele Dinge einfach so nicht mehr tun kann, wie man es eben vorher konnte. Und dadurch sich ja dann auch vielleicht die Verhältnisse ein bisschen verschieben. Könnt ihr was dazu sagen, wie ihr das in eurem Prozess der Krankheit wahrgenommen habt? Also was ist passiert, als ihr nicht mehr konntet? Wer ist dann, was ist dann für eine Dynamik in euren Familien entstanden?
Also ich muss sagen, bei mir war das so, also mein Mann, der hat mich schon immer unterstützt, weil ich war ja selbstständig und ich war immer schon viel unterwegs, habe immer viel gearbeitet vorher, so dass er mich schon immer irgendwie unterstützt hat. Dann bin ich krank geworden und er war trotzdem noch an meiner Seite und hat mich unterstützt und ich konnte wieder gesund werden. Also es hat sich bei mir in dem Sinne nicht viel geändert, weil wir gar nicht so ein klassisches Rollenverteilung hatten, sondern bei uns war das schon immer alles ein bisschen entspannter und auch gleichberechtigt irgendwie.
Also bei uns hat sich das eigentlich entwickelt. Mein Mann hat also, als ich die Diagnose bekam, war er erstmal geschockt, er ist ja auch wesentlich älter als ich. Und dann hat er mir aber den Rücken freigehalten und hat mich dadurch gestärkt, dass er mich dann begleitet hat zu Untersuchungen und hat mir gezeigt, ich bin bei dir, wir stehen das gemeinsam durch. Dann kam der Sport, da hat er gesagt, naja, geh du mal ruhig ein bisschen rudern. Er sagt bis zum heutigen Tag noch immer, gehst du wieder rudern, obwohl es paddeln heißt. Das ist ein großer Unterschied. Aber durch die EM natürlich, hat er natürlich auch dazu ein anderes Verhältnis gefunden. Und dann kam noch das Filmprojekt dazu und jetzt ist er stolz wie Bolle.
Genau, jetzt muss ich doch nochmal was ergänzen. Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Also mein Mann, der war auch für mich da und hat mich unterstützt bei den ganzen Terminen und sowas alles. Bei mir war nur das Problem, dass es in der Corona-Zeit war und dass ich alles alleine irgendwie schaffen musste, weil er eigentlich, er durfte nicht mit ins Krankenhaus, er durfte nicht zu den ganzen Untersuchungen. Und aber trotzdem hat er mir den Rücken gestärkt und ist immer für mich da gewesen und auch noch heute. Also
ja. Was erhofft ihr euch denn davon, was die Leute aus diesem Film mitnehmen, wenn sie ihn geschaut haben?
Also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich erhoffe, dass wir ganz, ganz viele Frauen erreichen, dass sie halt Mut haben, immer zu den Krebsvorsorgeuntersuchungen zu gehen und dass sie, wenn sie eine Diagnose, Brustkrebsdiagnose bekommen, dass sie nicht daran verzweifeln, dass sie den Mut haben, offen auch darüber zu reden, dass wir das Thema aus der Tabuzone rausholen und sie einfach positiv auch in ihre Zukunft gucken und dann haben sie auch gute Chancen, wieder gesund zu werden.
Ja, und zusätzlich nochmal, was möglich ist. Also, dass man bis dahin eigentlich gar nicht an Sport oder sowas gedacht hat und dann auf einmal wirklich zu einem Sportfreak wird und einem Sport nachgeht, den man sich vorher gar nicht, von dem man nicht mal was gehört hatte. Und dann zu sehen, wozu der Körper fähig ist, welche Leistungen er bringen kann und von Mal zu Mal spürt man, dass man gesünder wird. Gesünder, als man vielleicht sogar vor der Diagnose gewesen ist. Und das ist schon was ganz Tolles. Und da möchten wir auch mutig darauf hinweisen, geht rein in irgendeinen Sport, der euch gut tut. Und am besten Drachenbootsport.
Ich war damals in einem kleinen Kollektiv, das sich sehr doll mit der schwarzen Bewegung und der Geschichte der USA befasst hat. Und eigentlich war es dann ein Selbstläufer, dass wir ihre Autobiografie hier in Deutschland herausgeben wollen, nachdem sie in den USA erschienen war. Ich weiß, dass es in dem Buch ja immer wieder lyrische Abschnitte gibt, daran erinnere ich mich gut, also Gedichte, die ich besonders schwer zu übertragen fand und besonders, wie soll ich sagen, mit Empathie und Sorgfalt übertragen wollte, weil die auch nochmal so einen Einblick in Emotionen und in eine ganz andere Welt liefern. Also daran erinnere ich mich gut, dass ich an diesen Gedichten lange gesessen habe, um die schönen Worte möglichst so zu übertragen, dass sie die gleichen Emotionen wecken im Amerikanischen wie bei uns in unserer deutschen Sprache.
Du hast gerade schon gesagt, du hast die Autobiografie übersetzt. Das ist ja eine sehr bewegte Biografie. Es ist viel in ihrem Leben passiert. Vielleicht starten wir einfach ganz kurz mit Kindheit und Jugend. Wie ist Asata aufgewachsen? Was waren die familiären Gegebenheiten?
Asata ist 1947 geboren. Damals hieß sie noch Joanne Deborah Chesimard. In New York ist sie geboren und später hat sie sich selber den afrikanisch-arabischen Namen Asata Olubala Shakur gegeben. Asata bedeutet die, die kämpft. Ihr zweiter Vorname bedeutet für das Volk und Shakur bedeutet die Dankbare. Asata ist in einer Zeit in den USA aufgewachsen, als es da noch die strikte Rassentrennung gab. In allen öffentlichen Einrichtungen. Ich weiß gar nicht, ob heute noch so bewusst ist. Es gab getrennte Schulen für Schwarze und Weiße. Es gab getrennte Busse. Das wissen vielleicht manche noch über die Geschichte von Martin Luther King. Auch im Alltag war der Zugang für Schwarze für viele Bereiche oft verboten. Theater, Restaurants, standen Schilder in solchen Einrichtungen, Zutritt nur für Weiße. Sogenannte Mischehen waren verboten. Also es gab wirklich ein sehr striktes, in Anführungsstrichen, Rassentrennungssystem, das sich gesetzlich erst 1964 verändert hat mit dem Civil Rights Act, aber im Alltag noch lange nicht. Und die strukturelle Diskriminierung wirkt bis heute in den USA ja ganz stark nach. Sie wuchs auch auf in einer Zeit, als der Ku Klux Klan in den USA noch hochaktiv war und Terror gegen Schwarze ausgeübt hat. Lynchmorde waren an der Tagesordnung, überall brannten Kreuze als Zeichen für die weiße Vorherrschaft über die Schwarzen. Also das ist auch so ein bisschen so eine gruselige Kulisse, in der Asata aufgewachsen ist. Später hat sie mal gesagt, dass die Radikalisierung der schwarzen Bewegung eigentlich eine folgerichtige Antwort auf diese brutale Politik weißer Vorherrschaft in den USA gewesen ist. Als Studentin, das war dann in den 60ern, kam sie in Kontakt mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Antikriegsbewegung und schloss sich später in New York der Black Panther Party an. Weiß nicht genau, ob bekannt ist, was die Black Panther Party war, aber das ist eine Organisation, eine schwarze Organisation in den USA, die sehr bekannt geworden ist, sehr gut organisiert. Und sie machten so eine Mischung aus sozialer Stadtteilpolitik in schwarzen Vierteln, Schulspeisung, alles Mögliche, Arbeit mit Kindern ganz viel. Und gleichzeitig militante Selbstverteidigung ihrer Communities. Wir wissen das ja, dass in den USA alle Leute Waffen tragen dürfen zu ihrer eigenen Verteidigung. Aber für Schwarze galt das nicht so richtig. Und plötzlich tauchten gut organisierte Schwarze mit Waffen zur Selbstverteidigung auf, die auch bereit waren, diese Waffen zu gebrauchen, um ihre Communities vor diesem weißen Terror zu schützen. Und das war etwas ganz Unerhörtes in diesen extrem rassistisch organisierten USA damals. Und so kam es, glaube ich, nicht von ungefähr, dass das FBI, also quasi das Kriminalamt der USA, diese schwarze Befreiungsbewegung und insbesondere Gefahr angesehen haben. Und wir haben zurückgeschlagen mit so einem Geheimprogramm, das nannte sich COINTELPRO. Und ich glaube, auch dazu muss man ein paar Worte sagen. Das sind alles so für heute, glaube ich, fremde Begriffe. COINTELPRO, Counter Intelligence Program, so hieß das, dass wir vielleicht aus dieser Perspektive von hier als übelste Stasi-Politik oder so bezeichnen könnten oder damit vergleichen könnten. Aber wirklich noch krasser. Die schwarzen Communities und vor allem die Black Panther Party wurden damals mit Spitzeln infiltriert. Es wurde ganz gezielt Desinformation gestreut. Es wurden Verleumdungskampagnen lanciert. Schwarze Nachbarschaften wurden mit Drogen überschwemmt, um sie zu destabilisieren. Es wurde überhaupt nichts ausgelassen, um wichtige Personen der Bewegung auszuschalten. Dazu gehörte, dass Leute zu Unrecht vieler Verbrechen beschuldigt wurden. Es wurden Beweise gefaked und Zeuginnen und Zeugen gekauft, damit die Leute verurteilt wurden und dann hinter Gefängnismauern verschwanden. Und es wurden tatsächlich auch Menschen vom FBI umgebracht. Unliebsame Personen, die eine wichtige Rolle in der Bewegung spielten. Dieses Cointrail-Programm wurde übrigens aufgedeckt durch einen Einbruch in ein FBI-Büro, wo diese geheimen Unterlagen gestohlen wurden und dann wurden sie peu à peu veröffentlicht. Interessant auch heute nochmal nachzulesen.
Genau, du hast ja jetzt schon sehr gut die politischen Umstände, in denen sich Assatas Leben ja auch abgespielt hat, ganz gut nachgezeichnet. Gab es eine Art Schlüsselmoment für Assata, wo so klar war, okay, ich muss jetzt was machen, ich möchte irgendwie auch politisch aktiv werden, oder kann man es eher als so einen schleichenden Prozess betrachten?
Ja, das beschreibt sie in ihrer Biografie ganz schön, dass sie eigentlich eher als Kind, als junge Jugendliche gar nicht so politisch war, aber eine sehr große Sensibilität hatte für die rassistische Ungleichheit und Ungerechtigkeit in den USA mit all ihren brutalen Ausformungen, die es damals gab. Und als Studierende in den 60er Jahren ist sie dann in Kontakt mit vielen politischen Bewegungen gekommen und irgendwann auch in der Black Panther Party aktiv geworden. Und die wurde durch diese harte Repression ja immer mehr an den Rand gedrängt und ja, in Teilen zerschlagen, und eine Antwort auf diese brutale Repression gegen die legalen Strukturen der schwarzen Befreiungsbewegung war so eine Untergrundorganisation, würde man heute sagen, die sich Black Liberation Army nannte. Das war so ein Netzwerk von verschiedenen Kollektiven in verschiedenen Städten, manchmal auch in derselben Stadt, die eng zusammengearbeitet haben, aber in der Illegalität, weil die Legalität war für politische Aktivitäten durch diese harte Repression ein bisschen verbrannt.
Du hast ja gerade schon gesagt, sie war nicht nur Teil von der Black Panther Party, sondern auch dann von der Black Liberation Army. Im Kontext von der Black Liberation Army gab es ja dann eben auch dieses sehr einschneidende Erlebnis für Assata Shakur, nämlich diese Schießerei auf offener Straße, bei der ein Polizist getötet wurde. Aufgrund dessen wurde sie angeklagt und vor Gericht gestellt, hat viele, viele Jahre im Knast verbracht und auch in Isolationshaft zum Teil. Kannst du diesen Vorfall nochmal kurz nachzeichnen, was da passiert ist?
Es gab eine Verkehrskontrolle, in die Assata mit zwei Begleitpersonen geraten ist, und dabei kam es dann zu diesem Schusswechsel. Ein Polizist wurde lebensgefährlich verletzt, ein anderer getötet. Assata selber wurde angeschossen, war auch lange Zeit, als sie dann im Gefängnis saß, weiter schwer verletzt. Ihr einer Arm war gelähmt durch diesen Schuss, und einer ihrer Begleitpersonen ist bei diesem Schusswechsel auch ums Leben gekommen. Also es war eine sehr dramatische Situation, und Assata hat immer gesagt, dass sie nicht geschossen hat, dass sie gar nicht schießen konnte, weil sie vorher schon selber so verletzt war, dass sie ihren Arm überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Aber es gab schon vorher etliche, schon vorher wegen anderer Verbrechen sozusagen gesucht, wegen Banküberfällen und so weiter. Die sind alle so ausgegangen, dass sie nicht schuldig gesprochen wurde, obwohl die Jurys meistens rein weiß waren und interessiert daran waren, sie zu verurteilen. Aber die Beweislage war jeweils so dünn, dass das nicht gelungen ist. Nur in diesem einen einzigen Prozess ist sie tatsächlich verurteilt worden wegen Mordes und dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und bei dem, was ich vorhin über das COINTELPRO-Programm gesagt habe, kann man selber überlegen, wie ist es denn nun wirklich gewesen? Hat sie tatsächlich geschossen oder ist ihr das quasi angehängt worden, um sie auch endlich auszuschalten? Das ist so ein bisschen die Frage.
Es kam ja dann dazu, dass Assata Shakur aus dem Gefängnis befreit wurde von eben auch besagter Black Liberation Army. Denkst du, es ist Absicht gewesen, dass dazu gar nicht so viel gesagt wird, weil das dann vielleicht wieder dazu führen würde, dass Menschen, die vielleicht auch daran beteiligt waren, juristische Konsequenzen bekommen würden, oder weil man vielleicht auch nicht sozusagen die Strategie offenlegen will? Was denkst du, warum gibt es dazu so wenig im Buch?
Ja, ich denke, wer diese Form von Repression erlebt hat, wie Assata und ihre schwarze Bewegung sie erlebt hat, tut gut daran, nicht so viel darüber zu erzählen. In ihrem Buch sagt sie, dass ein paar Freundinnen und Genossinnen sie befreit haben. Und ich denke, jedes Wort mehr würde andere belasten. Und deswegen macht es Sinn, dazu nicht so viel mehr zu sagen. Nach dieser spektakulären Flucht, die sie auch nochmal sehr berühmt gemacht hat, sage ich mal so, für ein paar Jahre untergetaucht. Und das ist vielleicht auch noch eine nette kleine Anekdote am Rande, dass damals in vielen schwarzen Nachbarschaften, in vielen Black Communities Plakate oder Transparente an den Häusern erschienen, wo drauf stand, Assata Shakur is welcome here, was so ein bisschen was darüber sagt, wie sie in solidarische Strukturen eingebettet war. Und trotzdem würde sie nicht erzählen wollen, wo bin ich denn untergeschlüpft, wo bin ich denn in diesen Jahren geblieben, um nicht andere Menschen zu belasten.
Du hast ja schon gerade angesprochen, dass sie dann ins Exil gegangen ist, also erstmal für mehrere Jahre untergetaucht nach ihrer Befreiung aus dem Gefängnis und dann aber eben Asyl gesucht hat in Kuba, also politisches Asyl, in ja auch einer Zeit, in der der Konflikt oder auch die weltpolitische Lage zwischen dann auch wiederum USA und Kuba deutlich angespannter war. Warum ausgerechnet Kuba und wie ist es vielleicht auch in diese politische Konfliktsituation einzuordnen, dass sie dann am Ende dann auf Kuba gelandet ist?
Kuba, schreibt Assata auch in ihrer Biografie, war für sie deshalb eine Option, weil es geografisch in der Nähe der USA liegt und sie von da aus gut Kontakt zu ihrer Familie halten konnte. Und ihre Familie war für Assata immer ein ganz wichtiger Background. Und Kuba gehört zu den Ländern, die versucht haben, einen anderen Weg des Sozialismus zu beschreiten und sich immer als internationalistische Bastion in einem weltweiten antikapitalistischen Kampf verstanden hat. Das waren, glaube ich, so habe ich es verstanden, die Beweggründe, weswegen Assata nach Kuba gegangen ist. Sicher aber auch, es waren auch andere politische Verfolgte in Kuba, die Asyl dort erhalten haben. Sicher auch deshalb, weil ihr klar war, dass sie dort eine Chance auf politisches Asyl haben würde.
Assata war ja auch die meistgesuchteste Frau auf der Liste des FBIs. Bei einem Papstbesuch von Papst Johannes Paul II., der 1998 in Kuba war, sollte dieser ja auch Druck auf Kuba ausüben, dass Shakur ausgeliefert wird an die USA. Und ich finde, es beschreibt auch nochmal ganz gut, wie sehr Assata Shakur da auch irgendwie im Fokus stand. Was denkst du, woher kam dieser politische Druck von Seiten der USA und warum war Assata Shakur so eine krasse Schlüsselfigur?
Also staatliche Repression kennt irgendwie kein Vergessen und kein Verzeihen und schon gar nicht jemanden gegenüber, der den Repressionsorganen immer wieder ein Schnippchen geschlagen hat und irgendwie ungebrochen widerständig ist. Ich glaube, das spielt dabei eine wichtige Rolle. Und dann gibt es natürlich auch diese Doppelung. Das eine ist diese Person, Assata, die mit ihrem Wirken ja bis heute die schwarze Widerstandsbewegung inspiriert. Und das andere ist dieses kleine Kuba, das sich erdreistet, da quasi vor den Toren der USA so ein anderes Wirtschaftssystem zu versuchen und gleichzeitig Menschen beherbergt, die die USA als Erzfeinde betrachtet. Also ich glaube, das hat dazu geführt, dass es dann immer wieder diesen politischen Druck gab. Das waren ja unterschiedliche Wellen. Mal war er nicht so groß, mal wurde er wieder größer, je nach Lage der Dinge. Aber ich glaube, es ist diese Kombination, die dazu geführt hat, dass es dann eben immer wieder diesen Druck auf Kuba zur Auslieferung gab. Assad hat ein bisschen darunter gelitten, das hat sie in verschiedenen Interviews gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass die kubanische Bevölkerung, für die sowieso vieles schwierig ist, jetzt auch noch darunter leiden muss, dass die Anwesenheit von Assata auf der Insel zum Anlass genommen wird, nochmal wieder Sanktionen zu fordern und so weiter. Darunter hat sie gelitten und gleichzeitig hat sie sich dort sicher gefühlt und hatte tiefes Vertrauen, dass es nicht dazu kommen würde, dass sie ausgeliefert würde, um sich Vorteile zu verschaffen seitens der kubanischen Regierung.
Wir wissen ja viele Dinge über Assatas Leben aus eben besagter Autobiografie, die du übersetzt hast. Mhm. Zum Schluss wurde es aber ja, genau, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Person, die vielleicht auch über die letzten Jahre, wenn man sich jetzt nicht schon aktiv mit ihr beschäftigt hat, auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Wissen wir etwas über die letzten Jahre Shakurs im Exil? War sie weiterhin politisch aktiv? War sie irgendwie noch connected mit der schwarzen Bewegung in den USA?
Sie war lange Zeit politisch aktiv, auch noch auf Kuba. Sie hat unter anderem da ihre Autobiografie geschrieben, die eine wichtige Wirkung hatte. Sie hat zwar wenige, aber wichtige Interviews gegeben. Sie hat Gedichte geschrieben, sie hat Besuch auf Kuba empfangen und Vorlesungen gehalten. In den letzten Jahren hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, war auch nicht mehr auffindbar so einfach. Und das hatte mit dem scharfen Repressionsdruck zu tun, der nochmal deutlich krasser wurde, als sie auf diese FBI-Liste gesetzt worden ist. Ab da wurde es zu gefährlich und auch die Gefahr, dass sie dort angegriffen, gekidnappt oder sonst irgendwas wird, war zu groß. Und deswegen ist sie dann ein wenig von der Bildfläche verschwunden. Aber ihre Wirkung auch in die schwarze Bewegung in den USA hinein ist davon völlig ungebrochen geblieben. Asada ist ja eine der wenigen Militanten aus diesem Black Liberation Movement, die in Freiheit überlebt hat und die diese Geschichte wachhalten konnte und die weiter ihre Stimme erhoben hat. Und sie ist deswegen sowas wie eine Ikone dieser schwarzen Bewegung in den USA geworden. Symbol für eine Frau, die nie aufgibt, die für ihre Leute und für soziale Gerechtigkeit kämpft. Eine schwarze Frau, die sich gegenüber einem quasi zur Vernichtung bereiten Staatsapparat immer als die listigere, die klügere und die stärkere erwiesen hat. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass sie dann auch so eine Brückenfigur geworden ist von dieser damaligen Geschichte, die ja immer stärker vergessen wird, zu den heutigen neuen Massenbewegungen, schwarzen Massenbewegungen in den USA. Ich denke zum Beispiel an die Black Lives Matter Bewegung, die die Zitate von ihr als Sprechchöre auf ihren Demos benutzt hat, die sie auf Plakaten gezeigt hat, die sie als Symbol des Widerstands gegen staatliche Gewalt und gegen polizeiliche Repression hochgehalten hat. Also das, glaube ich, ist wichtig. Da hat sie eine wichtige Brückenfunktion gehabt. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass jetzt, wo in den USA die schwarze Geschichte nochmal wieder auf neue Weise ausgelöscht werden soll, Asada weiter ein Symbol des Widerstands und weiter lebendig bleiben wird in dieser Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling. Hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz, im Hamburger Stadtgebiet zu hören oder im Livestream unter fsk-hh.org/livestream überall auf der Welt. Ihr hört Recycling im Oktober 2025 und unser Thema ist, dass wir ein tolles Kollektiv eingeladen haben, die zu uns zu Gast ins Studio gekommen sind. Und zwar sprechen wir heute mit dem Kollektiv gegen Antisemitismus aus Hannover. Und weil uns dieser ganze Antisemitismus ja noch ein bisschen länger beschäftigen wird und immer mehr grassiert, dachten wir, das passt eigentlich sehr, sehr gut, die Gruppe einzuladen, weil sie in ihrem Selbstverständnis schreiben: Jetzt fange ich an. Wir haben uns als Gruppe zusammengefunden, weil uns die gesellschaftlichen Entwicklungen bereits vor, aber auch insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 zutiefst beunruhigen. Das unsolidarische Verhalten großer Teile der radikalen Linken, die Rechtfertigung für das unfassbare antisemitische und misogyne Massaker, der weltweite Hass auf Israel und der enorme Anstieg antisemitischer Gewalt haben uns dazu veranlasst, uns gemeinsam gegen diese Verhältnisse zu organisieren. Das fanden wir sehr, sehr sympathisch und fühlten uns da ziemlich von angesprochen, dass uns ein ähnliches Thema umtreibt. Und deswegen würde ich euch einfach ganz kurz bitten, euch einmal vorzustellen, dass auch einmal unsere Senden eure Stimmen einmal gehört haben, um die unterscheiden zu können von Luke und meiner. Und ja, ich übergebe einfach das Mikrofon.
Ich bin Leo aus Hannover, Teil vom Kollektiv gegen Antisemitismus.
Ja, ich bin Rike aus Hannover, auch vom Kollektiv gegen Antisemitismus.
Und ich bin Onno, auch aus Hannover, auch vom Kollektiv gegen Antisemitismus.
Ja, sagt gerne ein bisschen was zu eurer Gruppe, warum ihr euch gegründet habt, wie ihr euch gefunden habt. Genau, und dann auch in der nächsten Frage würden wir dann immer darauf angehen, was ihr eigentlich so genau macht.
Ich konnte einfach mal anfangen. Wir sind mehr als wir drei. Ich weiß gar nicht, wie viele genau wir gerade sind, aber wir sind auf jeden Fall mehrere Menschen aus Hannover, die in verschiedensten linken Kontexten seit längerem quasi schon politisch aktiv sind. Also Teile von uns sind eher queerfeministisch organisiert, Teile von uns sind eher in der Klimabewegung unterwegs. Teile von uns verstehen sich vorwiegend als AntimilitaristInnen und noch viele verschiedene andere politische Organisierungen. Ihr dürft mich gerne ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe.
Also was uns auf jeden Fall eint oder unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir uns alle als anti-autoritär verstehen.
Genau, und in dem, ich würde sagen, in dem Zusammenhang hat uns, glaube ich, individuell vor dem 7. Oktober schon so das Thema Antisemitismus alle einzeln beschäftigt. Und nach dem 7. Oktober sind wir aufgrund des rasanten Anstiegs, würde ich sagen, also es ist ja nicht so, als wenn der davor nicht auch schon da gewesen wäre, und aber also aufgrund des rasanten Anstiegs von so Antisemitismus,